Margareta Daubinger, aber lachen muss ich trotzdem. Erinnerungen. Mein Elternhaus. Der Vater, der Reser, erblickte 1885 das Licht der Welt. Er war groß und von kompakter Schlankheit. Seine Haare waren dunkel wie die braunen Augen. Sein Charakter war wechselwendig wie das Aprilwetter. Auch seine Gesichtszüge spiegelten seine Laune wider. Zorn blitzend die Augen bei plötzlich aufziehendem Gewitter. Eine Botzgoschen der Mund, wenn ihm etwas gegen den Strich ging. Von Beruf war er Maschinist bei den Stadtwerken. Das war eine sichere Lebensstellung in städtischen Diensten. Nebenbei fuhr er auch noch das Elektromobil, das bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Pendelverkehr von der Neustädter Innenstadt zum Bahnhof eingesetzt wurde. Hauptsächlich in den Zeiten, wenn der letzte Zug aus Nürnberg, der sogenannte Lumpensammler, die Nachtschwärmer aus der Großstadt Nürnberg heimbrachte. Als Vater war der Reser streng und meistens unerbittlich. Wir gehorchten der Respektsperson aufs Wort. Sein Grundsatz war es, zu Ehrlichkeit, Höflichkeit und Pünktlichkeit zu erziehen. Eigenschaften, die er selbst im Umgang mit der Familie nicht so genau nahm. Seine Patriarchenrolle wurde von allen im Haus anerkannt, auch von seiner Frau, wie das in früheren, noch nicht allzu lang vergangenen Zeiten üblich war. Da seine Kinder die väterliche Anordnung, so hart oder unverständlich sie auch manchmal sein mochten, meistens befolgten, gab es auch selten Prügel. Allerdings liebte es der Reser, auch vor fremden Leuten die Hausmacht zu dokumentieren, indem er seine Erziehungsmethoden vorführte. Vielleicht hatte mein Vater nur vergessen, wie empfindsam ein Kind sein konnte. Auf alle Fälle hat er nie gewusst, wie sehr und wie oft ich an ihm zu leiden hatte. Inflation. Schräg gegenüber der Buchdruckerei Schmidt und direkt gegenüber des schmucken Fachwerkgasthauses zur Sonne mit dem schönen Erkertürmchen wohnte die Familie Daubinger. Sie hatte drei Söhne, den Willi, Großer genannt, der später mein Mann wurde, den Friedrich Fritz gerufen und den Karl als Klar oder Klarner bekannt. In den Sommerferien 1923 sagte Vater Daubinger zu seinem Sohn Willi, »Großer, bevor wir dich fortlasse, muss erst das Holz gemacht werden. Drei Klafter liegen im Hof, die müssen weg. Wenn wir zusammen helfen, können wir es noch in dieser Woche schaffen. Du hilfst mir beim Sägen und du«, lachend schaute er dabei auf seine Frau Lotta, »du übernimmst das Hacken, das ist ja deine Stärke. Der Karl und der Fritz klauben es auf, schaffen es in den Körben auf den Boden und fangen dann gleich mit dem Aufschichten an.« »Teil nur recht schön ein«, warf Lotta ein bisschen zynisch ein, stand auf, ging hinaus und kam mit der Flasche Bier zurück, die ihr Mann, der Hans, sonntags serviert bekam. Lehrzeit eines jungen Mädchens. Ich fand 1931 eine Lehrstelle in einer Reiszeugfabrik. Aber von einer Streitfamilie geriet ich in eine Streitfirma. Während zu Hause die langen Schweigepausen das Schlimmste waren, gab es in der Firma heiße und harte Kämpfe. Ich konnte weder flott Schreibmaschine schreiben, noch beherrschte ich eine perfekte Kurzschrift. Auch sonst war ich noch ziemlich unbedarft. Es kam vor, dass ich in einem Brief das Wort Erblasser am Ende der Zeile mit Erblasser abteilte, weil ich dachte, dass ein Toter eben blass aussieht. Ein anderes Mal wurde mir diktiert, da ist was faul im Staate Dänemark. Die junge Sekretärin hielt sich für sehr schlau und dachte, dass sich der Chef gewaltig geirrt hätte. Da der Brief nach Holland ging, schrieb sie, da ist was faul im Staate Holland. Bei so viel Dummheit kam es schon mal vor, dass der jähzornige, schwer kriegsbeschädigte Chef seine Pfeife nach mir warf. Die Chefin bügelte solche Gewaltakte sofort mit allerfeinstem Kuchen oder mit Plätzchen aus. Jeden Vormittag gegen 10 Uhr musste ich zum Postamt, um die Briefe aus dem Schließfach zu holen. Ich wusste, dass der Chef fast immer auf die Uhr schaute, wenn ich wegging. Deshalb lief ich immer ziemlich rasch, um ihn nicht zu verärgern. Als mir eines Tages in der Wassergasse eine Gänseschar entgegenkam, nahm ich Anlauf und sprang über den Wassergraben, weil ich vor Gänsen ja immer schon Angst hatte. Nun lief ich auf dem schmalen Wegstreifen weiter. Als ich das Schließfach aufsperren wollte, fehlte der Schlüssel. Blitzschnell überlegte ich und vermutete, dass er ja nur beim Überspringen des Bachs aus der Kleidertasche gefallen sein konnte. Zurücklaufen, Schuhe und Strümpfe ausziehen, das war eins. Im glasklaren Wasser fand ich den Schlüssel sofort. Um die verloren gegangene Zeit wieder aufzuholen, legte ich den Post- und Heimweg diesmal im Dauerlauf zurück. Die Hauptsache war, dass ich Geld verdiente. Im ersten Jahr erhielt ich jeden Freitag 3 Mark im zweiten Lehrjahr 5. Dann erfüllte sich mein großer Traum, denn ich konnte mir endlich ein Fahrrad leisten, ein gebrauchtes, das 50 Mark kostete und wunderbar lief. Allerdings hatte ich es nicht lange, weil es der Sprössling des Firmeninhabers klammheimlich aus dem Schuppen nahm und es in der Bahnhofstraße zu einem Knäuel zusammenfuhr. Dem Buben passierte nichts, aber der Laster hatte eine Delle. Machte nichts, ich bekam ein neues Fahrrad. Vom Turnen. Ich war eine sehr gute Geräteturnerin. Schon im Alter von 13 Jahren machte ich beim Gruppenturnfest den ersten Preis. In dieser Zeit besuchte ich wöchentlich zwei Turnabende, während ich an zwei weiteren Abenden jüngere Gruppen unterrichtete. Ich wurde in der Zeitung erwähnt und bekam auch ein Diplom, das in der Mitte den Turnvater Friedrich Ludwig Jahn zeigte. Links und rechts befanden sich in einer mit Eichenlaub und Eicheln verzierten Bandleiste je vier große Fs, je zwei auf den Kopf gestellt, die das Turniersymbolzeichen von Turnvater Jahn versinnbildlichten. Frisch, fromm, fröhlich, frei ist die deutsche Turnerei. Dies verkündete er zu Beginn des 19. Jahrhunderts aller Welt. Karl Valentin legte die vier Fs auf seine Art aus. Jeder Turner muss vor dem Turnen ein Bad nehmen, dass er frisch wird. Hierauf muss er in die Kirche gehen, dass er fromm wird. Dann muss er eine Maß Bier trinken, dass er fröhlich wird. Dann muss er sich von seiner Frau scheiden lassen, dass er frei wird. Dann ist er FFFF. 1933 fuhr unser Verein zum Deutschen Turnfest nach Stuttgart. Wir saßen alle auf schmalen Bänken auf einem Lastauto. Wir fuhren lange, es war schön. Ich genoss die fremde Landschaft, neben mir saß Willi, mein Zukünftiger. Er war frech zu mir, neckte mich und zog mich auf. Stuttgart gefiel mir sehr, ganz besonders der Neckar, denn Wasser war schon immer mein liebstes Element. Es dauerte nicht lange, da watete ich schon ein wenig an seichten Stellen des Neckars herum. Am anderen Tag schwamm ich bereits im Fluss. Wir gingen durch die Stadt und ich amüsierte mich köstlich über diesen lustigen Dialekt, den ich viel gemütlicher als unseren fränkischen fand, weil er weniger hart und ordinär klang. Willi führte mich nicht aus, sondern nur am Abend zur Unterkunft, verabschiedete sich mit einem Küsschen und war weg. Als ich die riesige Halle betrat, war niemand da. Nun lag ich da, allein und klein auf Stroh gebettet und fühlte mich wie das Christkind ohne Hirt. Am anderen Morgen fanden wir uns auf dem großen Feld ein, wo uns die Aufstellung erklärt wurde. Viele Städte von nah und fern beteiligten sich. Die Veranstalter hatten lange vorher die vorgeschriebenen Übungen mit den Turnerinnen einstudiert und eingeübt. Bei der Vorführung mit den Keulen war es wichtig, das Schwingen mit übereinstimmendem Rhythmus zu beherrschen. Die Paradeschau klappte dann auch vorzüglich. Unsere Anzüge waren weiß und weiß waren auch die Rosen, die Adolf Hitler, auf der Tribüne stehend, in großen Mengen auf uns herabwarf. Langanhaltender, brausender Beifall tobte los und belohnte uns für all die Mühe und die Anstrengung. Allerdings hatte ich schon vorher den Führer gesehen. Ich musste schon sehr von ihm angetan gewesen sein. Unsere Küche war nicht groß. Wir mussten uns eng zusammendrängen. Vater, Mutter, Hitler, Hans und ich. Hitler saß rechts von mir, Hans an der Schmalseite links. Die Großen hatten große Koteletts auf ihren Tellern, Hans und ich nur ein halbes. Und da ich so schrecklich gerne Fleisch aß, war meins gleich weg. Ich warf einen fragenden Blick auf Hitler, weil der sein Kotelett noch gar nicht angerührt hatte. Doch jetzt nahm er seine Gabel, spießte das Fleisch auf und legte es auf meinen Teller. Als ich fassungslos zu ihm aufschaute, sagte Hitler, »Ich esse nie Fleisch, Kartoffeln und Gemüse genügen mir.« Mit glänzenden Augen grinste ich meinen Bruder an, der neidisch auf meinen Teller blickte. Meine Schulkameradinnen würden verblüfft sein, wenn ich ihnen morgen von dem großen Ereignis berichten würde. Als ich mich über mein Fleischstück hermachte, haute Hans mit dem Fuß sehr hart gegen mein Schienbein. Da wachte ich auf. Kein Fleisch, kein Hitler.